Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt das Buch Esra auf in Kapitel 9. Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt das Buch Esra auf in Kapitel 9. Es war zwei Wochen, dass wir zuletzt in dem Buch waren, und lasst mich euch daran erinnern, wo wir in Kapitel 8 waren. Es war die Gnade des Herrn, die zweite der Rückkehrer zurück in das Land Israel zu bringen. Von Babylon aus zurück nach Jerusalem. Und erinnert euch, letztes Mal haben wir das gelesen, auch über den gewaltigen Haufen an Reichtum, den sie mitgenommen haben. Was kaum vorstellbar ist, was für eine Menge an so viel Silber, das kaum hier in den Raum reinpasst, und auch Gold in Autogröße. Und dann all das Erz, all die Schüsseln und all das ganze Reichtum. Und durch Gottes Gnade hat Gott über 4000 Leute zurück in die Stadt Jerusalem gebracht. Und sie sind angekommen. Und heute Abend, wie wir zu Kapitel 9 kommen, da können wir uns zurechtrücken für Kapitel 10, einstellen quasi. Und wir können nochmal klar machen, welcher Monat. Wir sind in diesem Jahr von damals im Dezember. Und sie sind jetzt eben nach Jerusalem zurückgekommen. Und in diesem Abschnitt der Schrift, da lesen wir jetzt über die Hochzeit im Haushalt des Glaubens, aber auch wie das Volk Israel da versagt hat, wie sie nicht gottesfürchtige Ehen mit Israel gebrochen haben und aus anderen Nationen sich Frauen, Ehepartner genommen haben. Und das ist die Outline, die Linie, die sich durch dieses Kapitel durchzieht. Der Gedanke von Sünde im Kontext der Ehe vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Und vielleicht fragt ihr euch, okay, warum hat es Esra vier Monate gedauert, dass er das gemerkt hat? Können wir unseren Kopf kratzen? Er hatte viel zu tun. Vielleicht hat er erstmal die Leute abgelegt. Hat er erstmal alle ans Ziel gebracht, und dann ist er vielleicht noch zu den Gouverneuren gegangen. Und hat die Leute im Haus Gottes, und vielleicht hat noch die Empfehlungsschreiben des Königs genommen und hat sie auch vor die Gouverneure des Gebiets hingelegt, damit alles gut gehen würde und alles auch erhalten bleibt. Und wir sollten auch verstehen, dass Esra das macht, was er tun sollte. Er ist Esra, der Priester und der Schriftgelehrte. Er ist ein Prediger, der Diener des Wortes. Und so ist es, dass er für 4 Monate hat er zu all dem, da wo er zu den Satrapen und Gouverneuren gegangen ist, dass er auch das Wort geöffnet hat. Er hat auch gepredigt, das Wort gepredigt und auch hat das Wort auch angewandt auf das Leben der Menschen. Und doch hat es immer 4 Monate gedauert, bis er diese große Sünde von heidnischer Mischehe, bis die ans Licht kommt. Und ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Immer wenn ein neuer Diener in eine neue Gemeinde kommt, dann muss er die Leute erstmal kennenlernen. Jeder lädt dich erstmal ein zum Essen und will dich kennenlernen. Und das, was auch passiert ist, in den 4 Monaten eines neuen Dienstes, die Menschen lernen erstmal deinen Akzent, aber sie lernen auch deine Stimme zu hören, wie du das Wort predigst. Ein Geschmack, einen Sinn dafür zu bekommen, ob du einer bist, der sehr freundlich spricht oder einer, der auch sehr scharfe Worte gebraucht. Und wer du bist, ob du auch der bist, der auch wirklich das Evangelium richtig predigt, das auch mal überführt und auch mal zurechtweist und auch mal ermutigt. Und er hatte jetzt Monate über Monate von biblischem Dienst hinter sich. Und das hat so lange gedauert, um das Wort Gottes auch Halt zu finden im Volk Gottes. Dass sie auch Überführung bekommen von ihrer Sünde. Was wir jetzt auch in einem Moment sehen würden, dass sie auch die Sünde bekennen, wie wir gleich sehen werden. Und was ich euch in diesem Abschnitt heute Abend zeigen will, ist vor allem Verse 1 bis 2 ein Bekenntnis von Sünde, Verse 1 und 2. Nicht unbedingt das, was wir jetzt in unserem Gottesdienst tun, sondern eher ein Ausschütten dessen, was man im Herzen hat. Das zweite, was ich euch zeigen will, ist eine Reaktion, Verse 4 und 3 und 4. Esra hört das Bekenntnis der Sünde und in den Versen 3 und 4 haben wir den Bericht, wie das ihn berührt. Und das ist ganz bedeutsam, wie es ihn berührt. Und wenn wir das Wort lesen, wir werdet es vielleicht sehen und gleich den Kopf kratzen und denken, ist das nicht übertrieben? Ah, ihr werdet sehen, warum ich das so sage. Und die Verse 5 bis 15 sehen wir eine angemessene Reaktion auf Sünde. Es ist nicht nur eine Reaktion, sondern es ist auch eine Antwort. Ihr macht etwas damit. Du handelst darauf hin. Und die Reaktion von Esra war ein Gebet. Er hat zu Gott gerufen. Er hat ein gerechtfertigtes Bekenntnis von Sünde abgelegt. So lasst uns nun das Wort lesen, beten und dann das Wort auch betrachten. Esra Kapitel 9, die Verse 1 bis 15, also das ganze Kapitel. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherezitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die Worte des Gottes Israel fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld, und um unserer Missetat willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raum und der Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist für uns ein kleiner Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollte nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommene geschenkt, Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, so dass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden. Denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Das Gras vergeht und die Blume verdorrt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für alles, was wir haben, aus deiner Hand. Bitte, danke auch für dein Wort in dieser altertümlichen Geschichte, dass du dein Volk inmitten ihrer Treulosigkeit konfrontiert hast. Und dass wir doch auch konfrontiert werden mögen in unserer Sünde und dass wir uns zu dir im Bekennen zuwenden mögen. Dass du uns ein Hören deines Wortes schenken mögest, darum bitten wir. Und auch unsere Aufmerksamkeit auf diesen wunderbaren Abschnitt lenkst, dass wir darin das Gewicht deiner Herrlichkeit wahrnehmen, deiner Heiligkeit wahrnehmen. Das beten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Ich muss jetzt alles neu anordnen bei so einer kleinen Kanzel. Als wie wir nun die Passage anschauen, lass uns zunächst das Sündenbekenntnis ansprechen. Es hat erstmal eine Weile gedauert, bis dieses Bekenntnis zum Vorschein kommt. Das war jetzt nicht unmittelbar, es macht natürlich perfekt. Es war ein neuer Leiter da, ein neuer Diener. Und es braucht ein wenig Zeit, bevor die Schmutzwäsche quasi ans Licht kommt. Es dauert, und es braucht auch bei so einem neuen Dienst Zeit, bis wirklich Überführung in der Gemeinde geschieht. Seht mal da genau hin, was wir haben in den Versen 1 bis 2. Wir haben ein Bekenntnis von einigen der Schuldigen. Wenn wir lesen, nachdem das alles ausgerichtet war, wer hat Esra sich genaht? Die Obersten. Das müsst ihr mal da sehen. Sie waren Teil der Schuldigen. Und das Wort Gottes hat sie in einer solchen Weise überführt, davon bin ich überzeugt. Es hat sie so getroffen, dass sie nun zu dem Mann kommen, der predigt, den Priester, den Gott eingesetzt hat, Esra, diesen heiligen Mann, den Mann, der einen heiligen Charakter hat, und sie haben ihm ihre Sünde bekannt. Wie auch immer, müssen wir aber auch wahrnehmen, dass auch diese aber sie, dass sie ihre Sünde eben bekennen. Wir müssen uns ganz deutlich machen, das ist jetzt nicht eine besonders komplizierte Sünde oder komplexe Sünde, es ist ganz einfach. Es ist einfach eine Mischehe, dass das Volk Israel sich mit Heiden eingelassen hat, was verboten war nach dem Gesetz Gottes. Wann immer ich das gelesen habe, sie haben das Volk Gottes einen heiligen Samen genannt. Es jetzt könnten natürlich rassistische Gruppen sagen, das ist so ein Abschnitt, den dann rassistische Gruppen gebrauchen und sagen, ja, man soll also nicht zwischen verschiedenen Rassen heiraten. Wir sollten jetzt nicht einen, da sagen dann manche, man soll jetzt nicht Afrikaner und Europäer zusammenbringen in der Ehe oder so. Aber das ist das hier ja gar nicht gemeint, sondern es geht darum, dass Gottes Volk, das beiseite gesetzt ist, um ein heiliger Same zu sein, ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, die haben sich selbst mit Menschen verheiratet, die Gott nicht anbeten. Das ist das Bild hier. Es geht hier nicht um Rassenvermischung oder Nationenvermischung, sondern es geht darum, dass sich Menschen, die Gott anbeten, sich mit Ungläubigen vermischen. Und das ist etwas, das gegen Gottes Wort steht, dass Gottes Wort entgegensteht, ihn entehrt und das dem Volk Gottes schadet. Und das möchte ich erstmal deutlich machen. Es geht nicht um die Vermischung von Nationen, sondern der geistliche Effekt. Es geht hier, dass Menschen geheiratet werden, die außerhalb des Glaubens stehen. Das ist die Gefahr und die Sorge, die hier zum Ausdruck kommt. Ich möchte aber literal das verstehen und wörtlich. Jesus' Urgroßmutter war eine Moabiterin, möchte ich euch mal klar machen. Lob sei Gott, es geht bei ihm nie um Rassenvermischung oder Nationenvermischung, das ein Problem wäre, sondern es geht um geistliche Vermischung. Und die Sünde ist eine einfach zu erklärende. Sie haben gesehen, wie das ganze Volk und sie selbst aus allen Schichten Leute Mischingen angefangen haben, eingegangen sind. Und Nehemia gibt uns da noch in Malachi 2, die Verse 10 bis 14, lesen wir etwas, was er sagt, der zur gleichen Zeit im Volk Israel gewirkt hat und auch zum Volk gesprochen hat. Er sagt in Malachi 2, die Verse 10 bis 14: Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, und in den der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. So haben wir hier einen Kontext für das, was in Malachi, in Esra passiert. Es ist nicht einfach nur, dass die Söhne des Volkes Israel, dass die einfach nur Mischehen, dass die einfach nur diese ganzen Mischehen eingegangen sind mit Ägyptern oder sonst welchen Völkern. Sondern dass Männer auch ihre Partner verlassen haben. Männer haben ihre Frauen verlassen. Sie haben die heiligen Ehen von sich gestoßen, um nun ausländische Frauen zu heiraten, die ausländische Götter angebetet haben und sich nicht zum Gott Israels gewendet haben. Und sie geben sich diesen Dingen hin und das Volk Gottes zahlt dafür. Haushalte sind auseinandergerissen und das Volk hat gelitten. Im Besonderen müsst ihr das wirklich euch klar machen. Das ist der Kontext, der hier ist. Es ist nicht einfach nur, dass junge Männer sich irgendwelche ausländischen Frauen genommen haben, sondern es ist der Bruch eines Bundes mit Gott. Und sie sind sein Volk und dann brechen sie auch noch ihre Ehebünde vor den Augen Gottes. Das ist eine wirklich schreckliche Sache. Immer wenn ihr diese Art in einer Familie seht, dann ist das ein generationenübergreifenden Einfluss. Das zerstört Kinder, ein Haushalt des Glaubens, auch eine Gemeinde kann es zerstören. Das ist noch eine tiefere Sache, die hier ist. Es ist auch das Zerbrechen von Familien. Das ist auch der Beweis, dass sie sein Wort brechen und seine Befehle. Das sehen wir in 5. Mose 7, Verse 1 bis 4. In diesem Bericht haben wir dieses Ideal, das Gesetz, das er seinem Volk vorlegt. Hört das mal. 5. Mose 7, ab Vers 1. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er von dir her viele Völker vertilgt, die Hethiter, die Girgasiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Pherezitter, die Heviter und die Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr dein Gott vor sie dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen und zur Frau noch ihre Töchter für deine, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Seht ihr das Problem? Es geht nicht darum, dass hier einfach verschiedene ethnische oder rassistische Rassen sind, sondern es geht um eine Vermischung des Glaubenshaushaltes mit einem heidnischen Haushalt. Ein Mann nimmt sich eine heidnische Frau, das ist schlimm. Dass er hier sagt, eine freudige Frau, freudiges Leben. Aber es ist eine Frau mit einem heidnischen Herzen und sie wird ihre Knie immer nur einem heidnischen Gott, vor einem heidnischen Gott beugen. Das ist das, was Gott hier verunehrt und was auch die Sorge der Männer ist. Dass das Volk Gottes hier sich vermischt mit den Heiden. Denn die Herzen der Söhne Israels sind hier weggeführt worden. Und sie vom Gottesdienst gegenüber dem einzig wahren Gott. Das ist das, was hier auf dem Spiel steht. Und das, was in der Passage auch heraussticht, in dem Abschnitt, den wir heute haben. Und wir haben das auch in Exodus 34. Wir lesen jetzt nur Vers 15 und 16. Erster Mose 34, 15 und 16. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhören und ihren Göttern Opfern dich einladen und dann von ihren Opfern isst und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhören und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhören. Das ist eine Versuchung zur Treulosigkeit im Leben des Volkes Gottes. Dass das Volk Gottes den Glauben der Bibel von sich stößt. Und dass das heilige und gerechte Gesetz Gottes beiseite gestellt wird. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, das ist nur eine alttestamentliche Sache. Das wird heute nie. Ich hab Freunde, die mit Leuten verheiratet sind, die nicht den Herrn kennen. Das ist eine Sache im Alten Testament, nicht im Neuen. Aber 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 14 bis 16, da sagt er nämlich auch, geht nicht unter ein Joch mit Ungläubigen. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Das ist selbst im Neuen Testament noch ein Thema. Und ich möchte euch ermutigen, das nicht von euch zu stoßen und nicht beiseite zu schieben. Das ist ein Besorgnis, dass Männer oder dass Mitglieder des Volkes Gottes von Gott sich abirren lassen durch Mischehen. Es geht nicht darum, dass jetzt Ehen, die mit Ungläubigen bereits geschlossen sind, dass die dann geschieden werden wegen dem ungläubigen Partner, sondern es geht darum, dass denn auch die Kinder dieser Einheit sind ja heilig gemacht. Das ist ein anderes Thema. Aber die Besorgnis ist, dass Gläubige nicht rausgehen sollen, hingehen sollen und sich ungläubige Partner suchen sollen. Vielleicht, das waren weniger Männer damals und die waren treu. Und das waren einfach nur, die waren eine ganze Weile im Exil. Das war alles neu für die, wirklich. Sie sind nur Anfänger im Glauben, aber ich denke nicht, dass das stimmt. Ich kann zu einigen Schriftstellen deuten, die zum Beispiel 1. Könige 11,4. Ich frage mich, ob euch klar ist, welcher der erste König ist, der das hier, den das betrifft, der große König Salomo, den das betrifft. Der weiseste aller Männer auf der Welt. Und da wird gesagt in 1. Könige 11, ab Vers 4, es geschah, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frau und sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz anderen Göttern nicht, Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Hörst du das? Der heiligste Mann der Bibel, der weiseste Mann der Bibel, der Erbauer des Tempels Gottes, ein Werkzeug in seiner Hand, selbst dieser Mann, der ist in ganz besonders und aktiv vor dem Gesicht Gottes in diese Sünde gefallen. Er hat nachgehurt den fremden Göttern. Dieser Mann war nicht immun dagegen. Das ist der Ruin, das dann in Bewegung gesetzt wird. Alles Volk in Israel ist dem gefolgt, sodass auch die Könige und Priester und immer wieder alle Mitglieder des Volkes hier in die Irre gegangen sind. Sie haben den Gott der Bibel verlassen und haben fremden Göttern gedient. An diesem Punkt im Leben von Salomo hat er sogar ein Tempel der furchtbaren Moloch errichtet, dem dann auch Kinder geopfert wurden. Das war Horror. Das war eine Katastrophe. Und das setzt sich fort mit Leuten, die nicht glauben an den Heiligen Gott des Himmels haben. Und wir sollten davor gewarnt werden, wie wir das lesen, diesen Abschnitt der Schrift. Das sollte uns eine Warnung sein. Im Besonderen eine Warnung an das Herz, dass wir nicht nur, es geht ums Geistliche, nicht um ethnische Vermischung. In den Versen 3 und 4 sehen wir eine Reaktion aufs unaufgedeckte Sünde. Was haben wir gelesen? Als ich das nun hörte, hat er sein Hemd und Obergewand eingerissen und hat sein Haupthaar und sein Bart gerissen und er saß bestürzt da. Das ist krass. Manche denken, das ist manche denken, das ist so ein Zerreißen. Das ist aber Zorn. Das ist Zorn. Das ist Zorn. Er hat den Bart gerauft. Dass er seine Kleider zerrissen und dann auch seine Haare, dass er von seinem Leib reißen kann, um seinen Zorn auszudrücken. Und es geht ihm so schlecht, dass er einfach nur in diesem Zorn sitzen bleibt. Er ist total außer sich wegen dem Volk Gottes. Das ist eine bedeutsame Sache. Er hat seine Kleider zerrissen und seine Haare gerauft. Meine Damen, ihr habt keinen Bart. Aber wenn euch ein Barthaar ausgerissen würde, also wenn uns ein Barthaar als Männer ausgerissen wird, dann blutet das. Das ist heftig. Und das habt ihr hier. Ein Mann ist hier so wütend, dass er in seinem Zorn dasitzt. Ist er extrem, frage ich euch? Ist er radikal? Die heutige Welt hat so viele Gläubige, die ihren Glauben an Jesus bekennen und so verschiedene interreligiöse Ehen haben und haben die ganze Gefahr davon abgeschüttelt, sich selber einem Ungläubigen hinzugeben, die Gefahr, das Herz von Gott abgewendet zu bekommen, dass die Person nun weltlich wird und nicht mehr unterscheidet. Ist das extrem, das zu verurteilen? Ich denke nicht. Und ihr sagt vielleicht, Pastor, wir wollen, wie du mal, wie soll. Ich denke, dass die Passage uns noch mehr über Esra zeigt. Und uns das auch besser verstehen jetzt. Er hat gewusst, wie schrecklich diese Sünde ist. Erstmal, Freunde, er wusste, was für eine Folge das auf das Volk Israel hat. Es hat die Nation vernichtet. Und hatte den Assyrern gestattet, das nördliche Königreich zu erobern und dann auch Nebukadnezar das südliche Königreich zu zerstören. Das war auf der Grundlage dieser Sünde, dass die Herzen der Söhne Israel den Töchtern der Heiden hingewendet wurden und dadurch auch dem Anbeten von fremden Göttern. Das ist nicht nur die Zerstörung von einzelnen Familien gewesen, sondern ganze Königreiche wurden deswegen vernichtet. Das ist eine große Sünde. Freunde, mehr als noch als das ist auch es ist ein Angriff auf Gott und es ist eine Perversität vor dem heiligen Gott, das zu tun, was gegen sein Wort ist und ihn entehrt. Und sein Wort ist doch einfach nur eine Warnung auch für die Verteidigung für den Schutz der Seele seines Volkes. In diesem Kontext hat Esra es jetzt einfach hat sich zurückbegeben nach Jerusalem. Das ist für ihn ein wenig Gnade. Denn er sieht nun die... Und er sieht jetzt einfach die Sünde und denkt, oh nein, wir haben es schon wieder getan. Er sieht den ganzen Zorn Gottes jetzt vor sich. Er nimmt das wahr. Und er erinnert sich, wie Gott damals in seinem Zorn alles zerstörte. Und jetzt schon wieder. Aber ich denke, im Vers 4 seht ihr auch ein wenig von seinem Herzen. Alle, die die Worte des Gottes Israel gehört hatten, fürchteten wegen der Übertretung. Alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Seht ihr, hier kriegt man so einen kleinen Ausschnitt, einen wunderbaren Aussage. Er hat sich selber hier ein alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten. Das ist der Charakter Esras. Er fürchtet Gott. Und er weiß, dass die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift Gottes eigene Offenbarung ist. Er sagt seinem Volk, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Er weiß, das ist das Herz Gottes. Und wenn er das Wort liest, der Effekt ist, dass er den Willen Gottes für sein Volk ausspricht und auch den gerechten Standard des Gottes des Himmels. Er weiß und fürchtet die Realität, Gott anzugreifen. So etwas wie das, was hier aufgezeichnet ist. Er fürchtet das Wort Gottes. Er fürchtet den Gott, dessen Worte er hier las. Ist das extrem? Eine solche Reaktion zu zeigen. Habt ihr jemals so eine Reaktion gehabt, eure Haare gerauft und den Bart und dann in Zorn da sitzt, bestürzt? Ich denke nicht, dass das euch schon mal passiert ist. Und ich denke, dass er erschrocken ist, weil er ist erschreckt, weil er einfach sieht, dass er die Heiligkeit Gottes versteht und davor sich fürchtet. Lass mich dich fragen, tut Sünde dich in dieser Weise beeinflussen? Ich meine, es ist nicht nur die Sünde von Christen, nicht nur eben mit Ungläubigen, sondern Sünde allgemein. Hat Sünde den Effekt, dass sie dir den Magen umdreht, wie ich es oft erlebe? Oder geht es dir oft so wie mir oft, dass Sünde einfach nur normal wird? Dass wir keine Reaktion mehr haben, dass wir Sünde und wir sehen die Sünde um die Welt und so, ist einfach kein Effekt mehr auf uns. Wenn wir wissen, wer Gott ist und wir glauben, dass die Bibel recht hat, dann sollten wir uns fürchten vor dem heiligen Gott des Himmels, wie er auf eine sündige Welt herabblickt und auf die Weise, wie die Herzen der Menschen sind. Und wenn das nicht der Effekt ist, wenn du Sünde siehst, ob es deine eigene Sünde ist oder die Sünde von anderen, oder die Sünde in der Gemeinde oder in der Welt, die du siehst, und das dein Herz nicht bestürzt und zum Ende zittern bringt, dann kennst du den Gott der Bibel nicht, denn sonst würdest du ihn fürchten. Lass mich nochmal sehen, 1. Könige 11, 11. Wie ist Salomo hier, was ist das passiert mit Salomo? Es heißt hier, darum sprach der Herr zu Salomo, weil das von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzung, die ich dir gegeben habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Hörst du das? Gott nimmt Sünde ernst und bestraft Sünde. Er bestraft Sünde. Er ignoriert sie nicht. Er ist nicht neutral. Gott ist heilig, gerecht und gerecht. Er ist kein, er ist nicht irgend so einer, der es nur vorgibt, Richter zu sein und alles übersieht, sondern Gott bestraft Sünde. Und du fragst vielleicht, wie weißt du das? Wie kannst du so sicher sein? Weil mein Gott Sünde so hasst, dass er seinen eigenen Sohn ans Kreuz brachte und zu Tode brachte für mich. Mein Gott ist so gerecht und hasst Sünde so sehr, dass er sie bestraft sehen will. Und er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, der alleine die Sünde tragen konnte. Das ist das, was ihr über das Kreuz verstehen müsst. Gottes Gerechtigkeit wurde vollkommen erfüllt. Sein Zorn ist erfüllt worden. Sein Zorn wurde nicht befriedigt, sondern seine Gerechtigkeit, sein Zorn wurde ausgegossen. Und durch diesen Tod am Kreuz. Deswegen bin ich so sicher. Denn Christus hat nicht nur geblutet, er hat nicht nur gestöhnt unter diesen Leiden, sondern er war tot. Und Gottes Zorn war nicht befriedigt, gestillt, bis in diesen 3 Stunden er seinen ganzen Zorn über Christus ausgegossen hat, den ein sündiger Mensch mehr als jeder sündige Mensch in der Ewigkeit der Hölle ertragen könnte. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und er lehrt uns das. Was sollte das für einen Effekt haben? Wie solltest du auf Sünde reagieren? Fürchtest du Gott? Zitterst du vor seinem Wort? Die Verse 5 bis 15, eine angemessene Reaktion, eine angemessene Antwort auf Sünde. Einige von euch haben, ist es für die in der englischen Sprache vielleicht neu? Eine Reaktion ist etwas, was als Aktion geschieht. Aber eine Response, also Antwort, ist etwas, das aktiv getan wird auf etwas hin. Also nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch dem Herrn gegenüber. Wegen der Sünden des Volkes Gottes, Verse 5 bis 15. Wir lesen, um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott. Ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, dein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Was ist seine Antwort? Es ist Gebet. Es ist nicht einfach nur Zorn, Wut, sondern es ist Gebet. Er ist hier auf seinen Knien. Es ist ein ganz lebhaftes Bild, das uns hier gezeichnet wird. Und auch das Haar, und das ausgerissen war, und dann ihr könnt das flehende Schreien geradezu hören. Ich schäme mich, mein Gott. Ich schäme mich und wage nicht, mein Angesicht zu erheben. Die erste Realität, die sein Gebet berührt, ist, dass jede Sünde vor dem Angesicht Gottes geschieht. Oh, halt mal. Das sagt er hier. Er sagt, er schämt sich, weil er weiß, dass Gott die Sünde seines Volkes gesehen hat. Und du sagst, Esra ist doch gar nicht damit einbezogen. Er ist doch keiner von denen, die... Esra ist doch gar nicht da gewesen. Das ist eine Verbindung, wo der Diener am Wort stellvertretend für seine Gemeinde antwortet. Er handelt hier als der für sie eingesetzte Priester vor Gott. Er ist verantwortlich vor Gott für ihren geistlichen Zustand. Das ist eine harte Sache. Du bist nicht verantwortlich für die Sünde. Ein Mann für seine Frau, ja, doch. Und für die Kinder, ganz unzweifelhaft. Aber das ist eine andere Sache. Das ist noch das ganze Volk. Und Esra fühlt das Gewicht seiner Sünde. Und er sagt, es ist unsere Sünde. Ich kann das als Diener des Wortes verstehen. Der Schrecken des Wissens um Sünden in der Gemeinde. Wo ich den Dienst mache, es erschreckt mich, wenn ich auch weiß, ich bin als Prediger und Seelsorger in der Gemeinde und Gott wird einmal sagen, hast du das gesehen? Hast du diese Sünde gesehen? Was machst du damit? Ich habe Angst vor diesem Tag, wenn ich geschnappt werde bezüglich einer solchen Sache, die ich übersehen habe. Die leitenden Diener des Volkes Gottes vor dem Gesicht Gottes sind. Jetzt kommt der Abschnitt, wo er die Sünde von Gottes Volk bekennt. Es ist ja nicht nur ein, es ist ein wunderbares Bekenntnis. Von den Tagen unserer Väter bis jetzt sind wir in großer Schuld gewesen. Denn unsere Könige und unsere Priester sind in die Hände der Könige der heidnischen Länder übergeben worden. Dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Das war Vers 7. Er bekennt die Sünden der Väter. Er bringt das vor den Herrn. Er sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen und lebe inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Er bekennt das alles dem Herrn. Er legt die Schuld offen vor Gott hin, obwohl Gott das bereits gesehen hat. Er zitiert sogar die Strafen. Ist mein Sohn immer noch hier? Wenn ich zu meinem Sohn sagen würde, was hast du gemacht? Und er hat etwas Schlimmes gemacht, hat, was ich ihm gesagt habe, er soll es nicht tun. Kleine Kinder im Haus und das nicht tun, was sie nach dem Wort ihres Papas tun sollten. Und er sagt, ja, ich habe meinen Bruder auf den Kopf geschlagen. Er wird mir das nicht sagen. Er kommt dann zitternd. Ich habe es vielleicht gemacht, aber er wird es nicht offen sagen. Vielleicht. Und er wird mir auch nicht sagen, was er wird mir schon gar nicht sagen, was ich für ihm dann für seine Sünde antun sollte. aber Ezra macht das hier. Er legt die Sünde vor Gott nieder. Und das ist das Angemessene, was er tut, dass wir Sünden vor Gott nicht verhehlen und nicht in verschiedene Schichten verstecken wollen. In den Versen 8 bis 9 bekennt er nicht nur die Sünden, sondern er bekennt noch mehr, wo es darum geht, nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von unserem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden. Nun aber ist für einen kleinen Augenblick uns Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig ausleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, mit dem Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen und dass sie uns eine Schutzmauer in Juda und Jerusalem geben. Ist das nicht wunderbar? Das ist tatsächlich das ganze Buch Esra, was hier beschrieben wird. Das, was Gott seinem Volk inmitten in ihrer Sünde getan wird. Gott ist gerecht und sie sind, obwohl sie untreu waren, war er doch treu. Das ist der wunderbare Frieden einer guten Reaktion auf Sünde, ist auch Gott für seine Gnade zu preisen, trotz unserer Ungerechtigkeit. Das macht er hier. Das ist eine gute Reaktion, etwas, das wir auch tun sollten, nachahmen sollten. Herr, mein Gott, hier ist meine Sünde und du hast mich doch gerettet. Du warst trotzdem gut zu mir, obwohl ich ein Sünder war. In dem Angesicht deiner Güte. Und dann in den Vers 15 legt er seine Sünde noch vor Gott hin. Er legt es vor die Füße Gottes. Herr, du Gott, du bist gerecht. Er sagt quasi, wir haben verdient, was immer du uns tust. O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind übrig geblieben und entkommen. Wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden. Denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Denk darüber mal nach. Er schreibt Gott nicht vor, was er tun sollte. Stattdessen bringt er Gott seine Schuld vor und nimmt Gottes Gerechtigkeit für sich in Anspruch und die Hoffnung für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Was für eine wunderbare Reaktion auf Sünde. Gott ernst zu nehmen als den, der er ist. Sünde ernst zu nehmen als einen Angriff auf Gott und dann handeln gemäß einer wie man zu einer Versöhnung hin. Brüder und Schwestern in Christus, wenn wir nächste Woche auch nächste Woche werden wir noch das Bekenntnis des Volkes lesen, aber ihr könnt nicht einfach nur von dem Abschnitt weitergehen, sondern lasst es einsickern in euch. Lasst es euch konfrontieren und überführen, dass es euch zeigt, die Gefahr eines Herzens, das nach weltlichen Dingen strebt. anstatt den Gott des Himmels zu preisen. Überprüf dein Herz, zittere ich vor seinem Wort. Und dann lass mich da dich ermutigen und anspornen, auf die Knie zu gehen mit einer richtigen Antwort auf deine Sünde, die in unserem eigenen Herzen ist. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für diese alten Geschichten. Danke für den Dienst, dass sie immer noch den Dienst, den sie uns tun, dass sie über unserem Leben stehen als dein autoritatives Wort. Vater im Himmel, du hast deinen Weg mit uns und zeige uns doch die Reichtümer deiner Freundlichkeit uns gegenüber in Christus, dass du uns aber auch unsere Sünde zeigen mögest im Licht deiner Heiligkeit. Gib uns Gnade, da wir uns von unseren Sünden abwenden, dass wir diese Dinge von uns werfen, dass wir zu dir rennen, dass wir leben mögen nach dir als ein heiliges Volk, geformt in das Bild deines Sohnes. Das beten wir in Jesu heiligem Namen. Amen.